Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Lesungen zur Antike. Mit der Rezitatorin Barbara Grese und Kuratorin Dr. Astrid Fendt.
Herzlich willkommen, sagen Astrid Fendt
und Barbara Grese
zu unserem Podcast, in dem sich Literatur und Archäologie begegnen.
Dem spannenden Dialog zwischen Poesie und Kunstgeschichte. Aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Antike.
Ars Amatoria. Heute dreht sich alles um die Liebe.
Was Prügel sind, das weiß man schon. Was aber die Liebe ist, das hat noch keiner herausgebracht. Einige Naturphilosophen haben behauptet, es sei eine Art Elektrizität. Das ist möglich, denn im Momente des Verliebens ist uns zumute, als habe ein elektrischer Strahl aus dem Auge der Geliebten plötzlich in unser Herz eingeschlagen. Ach, diese Blitze sind die verderblichsten. Und wer gegen diese einen Ableiter erfindet, den will ich höher achten als Franklin. Gäbe es doch kleine Blitzableiter, die man auf dem Herzen tragen könnte und woran eine Wetterstange wäre, die das schreckliche Feuer anderswohin zu leiten vermöchte. Ich fürchte aber, dem kleinen Amor kann man seine Pfeile nicht so leicht rauben wie dem Jupiter seinen Blitz. Amors Pfeil. Amors Pfeil hat Widerspitzen. Wen er traf, der lass ihn sitzen und erduld ein wenig Schmerz. Wer geprüften Rat verachtet und ihn auszureißen trachtet, der zerfleischt sein ganzes Herz. Mein Herz, ich will dich fragen, was ist denn Liebe, sag. Zwei Seelen und ein Gedanke. Zwei Herzen und ein Schlag. Und sprich, woher kommt Liebe? Sie kommt und sie ist da. Und sprich, wie schwindet Liebe? Die war's nicht, der's geschah. Und was ist reine Liebe? Die ihrer selbst vergisst. Und wann ist Lieb am tiefsten? Wenn sie am stillsten ist. Und wann ist Lieb am reichsten? Das ist sie, wenn sie gibt. Und sprich, wie redet Liebe? Sie redet nicht, sie liebt. Heinrich Heine. Sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl. Die Liebe muss sein platonisch, der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch und dennoch seufzet sie. Ach! Der Domherr öffnet den Mund weit. Die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt. Wieso? Die Gräfin spricht wehmütig. Die Liebe ist eine Passion. Und präsentiert gütig die Tasse dem Herrn Baron. Am Tische war noch ein Plätzchen. Mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt. Jetzt haben wir über die Liebe gesprochen. Was aber passiert, wenn die Liebe uns wirklich erfasst? Machen wir einen zeitlichen Sprung zurück in die Zeit um das Jahr 600 vor Christi Geburt. Zu Sappho, der großen antiken Lyrikerin, der Lyrikerin der Liebe. Sappho, ich kann dir, süße Mutter, nicht den Webefaden aufziehen. Die schlanke Kypris quält mich mit Verlangen nach dem Knaben. Scheint er nicht den seligen Göttern ähnlich, jener Mann, der dort gegenüber vor dir sitzen darf und nahe den Klang der süßen Stimme vernehmen und des Lachens lieblichen Reiz? Das hat mir starr gemacht, das Herz in der Brust vor Schrecken. Schon ein Blick auf dich, und es kommt kein Laut mehr mir aus der Kehle. Ach, die Zunge ist mir gelähmt. Ein zartes Feuer rieselt unter der Haut mir plötzlich. Nichts vermag mein Auge zu sehen. Ein Rauschen braust mir in den Ohren, und der Schweiß rinnt nieder an mir. Das Zittern packt mich ganz. Noch fahler als das Gras des Feldes bin ich. Ein wenig fehlt, und in tiefer Ohnmacht schein ich gestorben. Aber alles kann man ertragen. An wen wendet man sich in solcher Herzenslage, in solcher Liebessehnsucht?
Am besten an Aphrodite. Aphrodite ist die Liebesgöttin der alten Griechen. Die Römer nannten sie Venus. Aphrodite ist die Schaumgeborene. Und welches Bildnis könnte das besser verkörpern als eine aus dem 3. Jahrhundert vor Christus stammende Tonstatuette in den antiken Sammlungen in München? Sie zeigt die geschmückte, aber ansonsten nackte, kauernde Aphrodite, umhüllt von den Flügeln einer weit aufgeklappten Fächermuschel. Sie symbolisiert die Meeresgeburt der Aphrodite. Bei dem altgriechischen Dichter Hesiod ist die Geschichte überliefert. Es geht zunächst um Vatermord. Der Titan Kronos entmannt seinen Vater Uranos und wirft dessen mit einer Sichel abgeschnittenes Glied ins Meer. Aus dem Schaum aber entsteigt Aphrodite und geht an der Küste Zyperns an Land. Mit der Entmannung des alten Himmelsgottes Uranos entstand aus dessen Glied die Göttin der geschlechtlichen Liebe. Ihr Sohn und Begleiter ist der männliche Eros, ein geflügelter Knabe.
Sappho, Hymnos an Aphrodite. Bunt im Schimmer thronende Aphrodite, listenreiche Tochter des Zeus, dich bitt ich, nicht mit Ängsten, nicht mit Verzweiflung beuge, Herrin, den Mut mir, sondern hierher komm, wie du wohl schon einmal meinen Ruf im Ohre von weiter Ferne mich erhörtest und aus des Vaters Hause kamest, im goldenen angeschirrten Wagen. Dich zogen schöne, schnelle Finken über der schwarzen Erde mitten durch den Äther vom Himmel nieder, schwirrenden Fluges. Gleich auch warst du selige hier. Ein Lächeln lag auf deinem göttlichen Antlitz. Fragend sprachst du, was ich wieder zu dulden habe, wieder denn rufe, was ich mir im rasenden Herzen sehnlich wünsche. Wen soll Peito in deine Liebe wiederführen? Sag es mir doch. Wer durfte, Sappho, dich kränken? Flieht sie auch, so wird sie dich bald verfolgen. Nimmt sie keine Gaben, die wird sie geben. Liebt sie nicht, so wird sie dich bald schon lieben, wie sie sich wehre. Komm zu mir auch jetzt, von der Qual der Sorgen mach mich los, und was zu vollenden alles drängt mein Herz, das wolle vollenden. Eile selbst mir zu Hilfe. Sappho, die große antike Lyrikerin, lebte, wie gesagt, um das Jahr 600 vor Christi Geburt. Sie war verheiratet und hatte eine Tochter, wobei man nichts Genaues über ihre Familiensituation weiß. Als gesichert gilt, dass sie auf der Insel Lesbos lebte und dort, heute würde man sagen, ein Mädchenpensionat führte. Töchter vornehmer Familien wurden dorthin geschickt, um auf die Ehe vorbereitet zu werden. Dabei ging es durchaus auch um Bildung, um musikalische Erziehung, Tanz, Dichtung. Wie weit homoerotische, lesbische Liebe geliebt wurde, weiß man nicht. Das nächste Gedicht handelt vom Abschied eines Mädchens, das heiratet und den Mädchenkreis verlässt. Sappho. Ach, ich wollte, ich wäre tot. Ach, ich wollte, ich wäre tot. Sieh, die Weinende ließ mich allein zurück. Sappho, sagte sie, Wie viel Leid hat das Schicksal uns auferlegt? Widerstrebend nur gehe ich fort von dir. Ich entgegnete: Zieh getrost deines Weges und gedenke mein, denn wir haben, du weißt es, dich treu umhegt. Oder weißt du's nicht mehr? Dann lass an die Lust dich gemahnen und an das Glück, das uns beiden zugleich erschien. Veilchenkränze und Kränze von goldenem Rosenduft haben wir eine neben der anderen gebunden, oft. Um den zarten, um deinen Hals hattest du Ketten voll Wohlgeruch, von den Blumen geschlungen der Frühlingsflur. Und du hast dir verschwenderisch mit dem kostbaren Öl und mit Königsbalsam den schmiegsamen Leib gesalbt. Und auf teppichbelegtem Bett, sanften Freundinnen hingeneigt, hast du, liebend, die Sehnsucht in dir gestillt. Immer waren wir Hand in Hand. Ob ein heiliges Fest geschah oder flötengeleitet ein Hochzeitszug. Und es gab keinen Hain, der von Liedern oder von Saiten nicht wiederklang. Was bei Sappho und dem Mädchenkreis in der Schwebe bleibt, der homoerotische Aspekt, dieser wird im Blick auf die Knaben ganz explizit angesprochen. Hierzu ein Ausschnitt aus Platons Symposion. Wir müssen uns vorstellen, dass eine vornehme Herrengesellschaft sich zum Gelage zusammengefunden hat. Bei den Symposien wurde nicht nur Wein getrunken, sondern auch das Gespräch gepflegt. Diesmal sollte über den Gott Eros philosophiert werden. Und jeder Anwesende war aufgefordert, eine Lobrede auf den Gott zu halten. Bei Platon wird berichtet: Phaidros habe den Anfang seiner Lobrede von daher genommen, dass Eros ein großer Gott sei und bewundernswürdig Menschen und Göttern, sowohl von vielen anderen Seiten als auch besonders seines Ursprunges wegen. Denn dass der Gott zu den Ältesten gehört, sagte er, ist ehrenvoll. Eros nämlich hat keine Eltern. Hesiod, welcher sagt, zuerst sei das Chaos gewesen, sagt, nach dem Chaos wären diese beiden gewesen, die Erde und Eros. Wie nun der Älteste, so ist er uns auch der größten Güterurheber. Denn ich meines Teiles weiß nicht zu sagen, was ein größeres Gut wäre für einen Jüngling als gleich ein wohlmeinender Liebhaber oder dem Liebhaber ein Liebling. Denn was diejenigen in ihrem ganzen Leben leiten muss, dieses vermag weder die Verwandtschaft ihnen so vollkommen zuzuwenden, noch das Ansehen, noch der Reichtum, noch sonst irgendetwas als die Liebe. Was meine ich aber hiermit? Die Scham vor dem Schändlichen und das Bestreben nach dem Schönen. Denn ohne dieses vermag weder ein Staat noch ein Einzelner große und schöne Taten zu verrichten. So behaupte demnach auch ich, dass unter den Göttern Eros der Älteste und Herrlichste und der Hilfreichste ist für die Menschen zum Besitz der Tugend und Glückseligkeit, im Leben und im Tode. Ein Loblied auf Eros. Ein Loblied auf die Liebe, auf die homoerotische Liebe. Astrid, wie muss man sich diese Knabenliebe, diese Beziehung zwischen Liebling und Liebhaber vorstellen?
Ja, die Homosexualität kennen wir im alten Griechenland ganz offensichtlich in einer institutionalisierten Form, der sogenannten Knabenliebe. Unser Begriff Päderastie kommt von dem altgriechischen Wort Paiderastia. Das Wort besteht aus den Bestandteilen Pais, Knabe, und Erastes, Liebhaber. Vasenbilder zeigen uns, was damit gemeint ist. Auf einer um 470 vor Christus in Athen entstandenen Kanne sehen wir, wie ein älterer, bärtiger, mit einem Mantel bekleideter Mann einem nackten Jugendlichen ein Stück Fleisch schenkt. Dieser nimmt das kostbare Gut bereitwillig entgegen. Es handelt sich um ein Liebesgeschenk. Der Junge akzeptiert das Liebeswerben des Älteren und wird sein Liebhaber. Was genau haben wir uns jetzt darunter vorzustellen? Es war wohl eine Art Patenschaft oder Mentorship zwischen einem Erwachsenen und einem Heranwachsenden. Beide stammten aus Familien, die sich gesellschaftlich nahestanden. Der Mann nahm den Jungen unter seine Fittiche, und zwar in erotischer und in sittlicher Hinsicht. Neben der sexuellen Komponente, die eine solche Beziehung offensichtlich beinhaltete und die unterschiedlich stark ausgeprägt sein konnte, nahm der pädagogische Anspruch eine zentrale Rolle ein. Der Erastes sollte dem Eromenos gesellschaftliche Ideale nahebringen und ihn, sagen wir mal, zu männlicher Tugend und zu sittlicher Tadellosigkeit erziehen. Laut dem berühmten altgriechischen Philosophen Platon bestanden die Ziele einer solchen Verbindung darin, ich zitiere, den Knaben weise und gut zu machen, in Vernunft und in der übrigen Tugend zu fördern, Bildung und die übrige Weisheit zu vermitteln.
Und nun ein Rätsel, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist die Lösung? Zwei Schwestern kenne ich. Kannst du es fassen? Die ganz zusammenpassen, jed Werk gemeinsam tun und nachts zusammen ruhen. Doch gilt's in kleinsten Fragen, ja oder nein zu sagen, wirst jedes Mal du sehen, dass die zwei Schwestern auseinandergehen. Habt ihr's erraten? Astrid, was ist deine Lösung?
Ja, das sage ich hier. Das sind die Lippen.
Ja, genau, die Lippen. Weiter mit Heinrich Heine. Hast du die Lippen mir wund geküsst, so küsse sie wieder heil. Und wenn du bis Abend nicht fertig bist, so hat es auch keine Eil. Du hast ja noch die ganze Nacht, du Herzallerliebste mein. Man kann in solch einer ganzen Nacht viel küssen und selig sein. Joachim Ringelnatz. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt. Da war die Liebe in ihm geweckt. Er wollte sie wieder küssen. Da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. Heinrich Heine. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen heiratet aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Heinrich Heine. Die blauen Veilchen der Äugelein, die roten Rosen der Wängelein, die weißen Lilien der Händchen klein, die blühen und blühen noch immer fort, und nur das Herzchen ist verdorrt. Joachim Ringelnatz. Aus. Nun geh ich stumm an dem vorbei, wo wir einst glücklich waren, und träume vor mich hin, es sei alles wie vor 2 Jahren. Und du bist schön und du bist gut und hast so hohe Beine. Mir wird so Lorelei zumut, und ich bin doch nicht Heine. Ich klappe meine Träume zu und suche mir eine Freude, auf dass ich nicht so falsch wie du mein Stückchen Herz vergeude. Joachim Ringelnatz. Mir ist, als bräch aus meinem Herzen ein Strom durchglühter Lavafluten. Ach, wüsstest du, wie hinter Scherz so oft die tiefsten Wunden bluten. Wenn ich mit Lachen von dir schied, wie blütengelb war das zerstäubt, und wilder klang das wilde Lied, das deine Heiterkeit betäubt. Das wilde Lied klang fort und fort, und nichts von jenem Lachen blieb, bis ich es fand, das milde Wort: Du sagtest einst, ich hab dich lieb. Ich habe dich so lieb, Joachim Ringelnatz. ich habe dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich habe dir nichts getan. Nun ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen. Ich reise. Alles, was lange währt, ist leise. Die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt, er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben. Wir können nicht bleiben. Ich lache. Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb. Ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. Ob das Menelaos auch zu Helena gesagt hat? Astrid, du kannst uns sicherlich Genaueres über dieses berühmte Liebespaar berichten.
Ja, gerne. Wie ihr sicher alle wisst, war die schöne Helena eine der begehrenswertesten Frauen im antiken Griechenland. Ihre Schönheit soll so groß gewesen sein, dass jeder Mann, der sie sah, Helena besitzen wollte. So erzählt es uns der Mythos, überliefert in der Ilias von Homer. Als Tochter des Zeus und der Leda war Helena von halbgöttlicher Abstammung. Sie war die Ehefrau von Menelaos, König von Sparta. Aber Prinz Paris von Troja begehrte und entführte sie. Und sie folgte ihm. Daraufhin entbrannte der legendäre Trojanische Krieg. Alle Griechenfürsten kämpften 10 Jahre vor Troja, um Helena wieder zurückzuerobern. Ein Vasenbild auf einer um 510 vor Christus entstandenen attischen Amphore in den Münchner Antikensammlungen zeigt das Happy End dieser langen Geschichte. Der hochgerüstete Krieger Menelaos hat Helena am Handgelenk gepackt und führt sie zurück nach Sparta, zurück in seine Burg nach Griechenland. Helena trägt einen bunt gemusterten Peplos und ist in einen langen, auch das Haupt bedeckenden Mantel gehüllt. Bereitwillig folgt sie ihrem Gatten. Denn trotz der Vorgeschichte, an der sie auch nicht ganz unbeteiligt war, verzieh Menelaos ihr. Ihre Schönheit übte auf ihn nach wie vor einen unwiderstehlichen Bann aus. Beide kehrten somit heil nach Sparta zurück, lebten und herrschten dort noch lange, anders als die meisten der Griechenfürsten, die fast alle nach dem Fall Trojas umkamen.
Schönheit und Attraktivität waren zu allen Zeiten ein wichtiges Thema für beide Geschlechter. Tipps zur Liebeskunst waren und sind stets gefragt und wurden formuliert, ob von Dichtern oder Psychologen, ob in Zeitschriften wie Bravo oder von Influencern im Internet. Der vielleicht älteste Ratgeber, der uns überliefert ist, stammt aus römischer Zeit und birgt viele Rückbezüge auf die griechische Antike. Kommen wir zu Publius Ovidus Naso, kurz Ovid genannt. Von ihm stammt der Titel unserer Podcast-Folge: Ars Amatoria, Kunst der Liebe. Ovid, zunächst die Tipps für die Männer. Männliche Körperpflege. Nicht aber soll dir's gefallen, mit Eisen die Haare zu kräuseln. Von der geübten Hand lass Haare dir schneiden und Bart. Nicht so lang lass die Nägel dir wachsen, lass frei sie von Schmutz sein. Und aus dem Nasenloch steh niemals ein Haar dir hervor. Nicht komme widriger Atem aus übelriechendem Munde. Reibe die Schenkel auch nicht mit rauem Bimsstein dir glatt. Nachlässig schön zu sein steht den Männern. Adonis war nur ein Waldmensch, doch ihn liebte die Göttin sogar. Zur Kleidung? Fleckenlos sei sie und gut sitze die Toga an dir. Vorstehen soll nicht die Lasche am Schuh, frei von Rost sollen die Haken sein. Zur Bildung? Also auf, denn wer du auch bist, und besitz mehr als den Körper allein, kümmere dich ernsthaft darum, in den freien Künsten den Geist zu bilden und auch die 2 Sprachen du gründlich erlernst. Liebesbande. Neue, noch unsichere Liebe erstarke durch häufigen Umgang. Hast du sie reichlich genährt, festigt sie sich mit der Zeit. Bis du erobert sie hast, scheue du keinerlei Mühen. Immer nur sehe sie dich. Nur dich soll immer sie hören. Ist deine Zuversicht größer, sie könne von selbst nach dir fragen, wenn schon in Abwesenheit sie um den Fernen sich sorgt, gönn ihr Erholung. Der Acker gibt ausgeruht reiche Erträge. Ist das Land trocken, dann saugt himmlisches Wasser es auf. Aber nur kurzes Verweilen ist gefahrlos. Die Zeit dämpft die Sorge. Liebe zum fernen Freund flieht und eine neue zieht ein. Als Menelaos ihr fern war, nahm Helena, dass sie nicht einsam dalag, der Gast in der Nacht an seine wärmende Brust. Helena sündigt hier nicht und kein Unrecht begeht ihr Geliebter. Er tut doch nur, was auch du tätest, was jedermann tut. Ehebruch zwingst du herbei, indem du die Zeit und den Ort gibst. Erkenne dich selbst. Nur wer sich selber erkennt, der wird mit Weisheit auch lieben. Alles wird der, was er tut, ausführen nach eigener Kraft. Wem ein schönes Gesicht die Natur gab, der lasse es sehen. Wem schöne Hautfarbe, der liege die Schulter entblößt. Wer durch Rede gefällt, der vermeide wortloses Schweigen. Singe, wer singt mit Geschick. Trinke, wer trinkt mit Geschick. Nicht aber soll, wer beredt ist, Vorträge halten beim Plaudern. Nie ein verrückter Poet vorlesen, was er grad schrieb. Was uns beglückt, das verspür gleich stark die Frau wie der Mann. Ich hasse Beilager, die nicht bei beiden Entspannung herbeiführen. Liebe zu Knaben berührt deshalb auch weniger mich. Die hasse ich, die es gewährt, bloß weil's nötig ist, es zu gewähren. Die auch noch trocken ist und an ihre Wollarbeit denkt. Lust, die aus reiner Pflicht mir geschenkt wird, ist mir nicht willkommen. Mich freut es, Laute zu hören, die mir ihre Wonnen verraten. Dass ich noch warte und es anhalte, bitte sie mich. Sehen möchte ich die Geliebte von Sinnen und willenlos blickend. Kraftlos dann, einige Zeit, lehne Berührung sie ab. Solche Vorzüge hat die Natur nicht der Jugend verliehen. Doch bald nach 7x5 Jahren stellen meist sie sich ein. Ich hab euch Waffen gegeben, wie einst Vulkan dem Achilles. Nehmt mein Geschenk in Empfang, seid damit siegreich wie er. Jeder, der mit meinem Schwert eine Amazone besiegt hat, schreib auf die Spolien dann: Dies hat mich Naso gelehrt. Ein anziehender und gepflegter Körper war schon immer wichtig in amorösen Dingen. Entsprechende Hilfsmittel ebenso, Cremes und Düfte. Astrid, was verwendete man denn in der Antike?
Ja, Barbara, wie du sagst, ein wohlriechender Körper ist der körperlichen Liebe förderlich. Das wussten auch die alten Griechinnen und Griechen. Überhaupt hatte Körperhygiene damals einen wichtigen Stellenwert inne. Dazu gehörte nicht nur der gewaschene, sondern auch der geölte und der gesalbte Körper. Oliven, Mandel oder auch Nussöl wurde über dem Feuer erhitzt, verdickt und abgekühlt mit aromatischen Essenzen versehen. Beliebt waren Minze oder Narzisse, Iris oder Majoran. Aufbewahrt wurden solche duftenden Salböle in kleinen, runden Behältern, sogenannten Arybaloi, oder in langen, schlanken Alabastroi. Eine luxuriöse Besonderheit stellen kleine, vor allem um die Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus hergestellte Parfumflakons in ausgefallenen Formen dar. In den Münchner Antikensammlungen gibt es solche. Sie haben die Form einer hübschen, geschmückten Frauenbüste oder eines schlanken Fußes in einer eleganten Sandale. Fast könnte man meinen, es handelte sich um kleine Fetische im Hinblick auf Liebe, Sexualität und Körperlichkeit.
Ovid. Tipps für die Frauen. Zur Frisur. Sauberkeit nimmt uns ein. Auch nicht soll ungeordnet das Haar sein, welchem ein Handgriff die Form geben kann oder auch nimmt. Mehr als nur eine Frisur gibt es. Es soll eine jede, was ihr steht, wählen. Sie frage dabei erst ihren Spiegel um Rat. Vielen steht's, wenn sie ihr Haar nur nachlässig kämmen. Oft glaubst du, gestern zuletzt sei's geschehen, aber sie kämmte es grad. Kunst gleich dem Zufall. Kleidung? Was soll von Kleidern ich reden? Ich will jetzt nicht teure Besätze, dich auch nicht Wolle vom Rot tyrischer Schnecken gefärbt. So viele Farben sind für weniger Geld jetzt verfügbar. Wenn sein Vermögen am Leib dennoch man trägt, wie verrückt. Körperpflege und Schminke. Fast hätte ich euch noch ermahnt, lasst den trotzigen Bock unter eure Achsel nicht kommen. Das Bein sei nicht von Borstenhaar rau. Soll ich euch etwa auch lehren, dass ihr nicht eure Zähne durch Trägheit braun werden lasst, dass den Mund morgens mit Wasser ihr spült? Ihr versteht euch darauf, mit Kreide die Haut euch zu weißen. Wangen, die nicht durch ihr Blut rot sind, die rötet die Kunst. Kunst füllt den leeren Raum zwischen Augen und Brauen aus, und ein Schönheitspflästerchen sitzt auf einem reinen Gesicht. Ihr umrahmt ohne Scheu euch mit feiner Asche die Augen oder mit Krokus. Nie aber soll der Liebhaber Schminktöpfchen, die auf dem Tisch stehen, vorfinden. Nur eine Kunst, die ihr verheimlicht, macht schön. Singen, musizieren, rezitieren. Einschmeichelnd ist's, wenn man singt. Deshalb sollen die Mädchen es lernen, knüpfte doch statt des Gesichts vielen die Stimme das Band. Lerne du gleichfalls die Saiten der Harfe beim Feste mit beiden Händen zu zupfen, denn gut passt sie zu lieblichem Scherz. Sappho auch solltest du kennen, denn wer schreibt erotischer? Auch ein Gedicht des Properz, des Zärtlichen, könntest du lesen, und vielleicht gerät unter diese Namen auch meiner, und was ich schrieb, wird nicht Opfer des Lethe-Stroms sein. Wähl etwas aus, und das lies ausdrucksvoll und mit Gefühl. Jede erkenne sich selbst. Euer Leib lehre euch, welche Methode richtig ist. Jeder Frau steht jegliche Stellung ja nicht. Ist ihr Gesicht wunderschön, dann soll auf dem Rücken sie liegen. Die, der ihr Rücken gefällt, soll man vom Rücken her sehen. Auf seinen Schultern trug Melanion gern Atalante Schenkel. In der Position soll, sind sie schön, man sie sehen. Kleine sollen reiten. Dagegen saß niemals rittlings auf Hektor seine thebanische Frau, weil sie so überlang war. Die, deren lange Seite so hübsch ist, dass gern man sie anschaut, drücke die Knie aufs Bett, biege den Hals leicht zurück. Sind ihre Schenkel jugendlich, makellos auch ihre Brüste, stehe der Mann, während sie schräg übers Lager sich streckt. Gibt es noch Treu und Glauben? Der Kunst, die mich lange Erfahrung lehrte, vertraut. Mein Gedicht wird sich bewähren bei euch. Bis in ihr innerstes Mark gelöst, soll die Frau alle Wonnen spüren. Das Lustgefühl soll gleich groß für beide dann sein. Nicht sollen schmeichelnde Worte verstummen und liebliches Flüstern. Lockere Worte sollen nicht aufhören mitten im Spiel. Lasst auch das Licht nicht ins Zimmer durch weit geöffnete Fenster. Besser ist's, an eurem Leib bleibt da so manches versteckt. Nun hat ein Ende das Spiel. Wie einst die Männer, soll jetzt auch die Mädchenschar auf ihre Beute schreiben, wenn sie sie weiht. Dies hat mich Naso gelehrt. Erotik in der Liebe? In der Antike fand man die nicht unbedingt in der Ehe. Liebesheiraten, wie wir sie kennen, gab es kaum. Aber es gab natürlich die käufliche Liebe. Astrid, was erzählen uns die Vasen vom ältesten Gewerbe der Welt?
Die käufliche Liebe im Zusammenhang mit dem männlichen Begehren ist den alten Griechen natürlich nicht fremd. Bilder von Männern, die sich derart spezialisierten Frauen in eindeutiger Absicht nähern, kennen wir viele. Auf einem um 480 vor Christus in Athen hergestellten Wassergefäß, einer sogenannten Hydria, ist eine Szene in einem Bordell abgebildet. In der Mitte steht ein junges Mädchen mit einem Wollkorb. Sie geht der damals typischen weiblichen Tätigkeit des Spinnens und des Webens nach. Neben ihr ist jeweils ein Paar in ein eindeutiges Gespräch verwickelt. Links sitzt ein noch sehr junger, unbärtiger Athener Bürger auf seinem Stuhl. Sein Knotenstock zeigt seinen Status als Bürger an. Eine junge Prostituierte berührt seine Schulter mit ihrer rechten und präsentiert sich ihm das Kleid gerafft. Ihre Haare sind bereits gelöst und fallen lang auf den Rücken herab. Auf der rechten Seite des Bildes sitzt eine andere Prostituierte auf dem Sessel. Sie ist noch in ihren Mantel gehüllt und hat ihr Haar noch von einem Band umwunden. Sie ergreift einen sichtlich älteren, bärtigen Mann am Oberarm. Dieser, auch ein Athener Bürger, lehnt auf seinem Knotenstock und streckt ihr ein kleines Geschenk entgegen. Vielleicht ein Liebesapfel?
Wer waren die Hetären? Aus welchen Gründen und wie wurde eine junge Frau zur Hetäre? Lukian, der große antike Satiriker, entwirft ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Krobyle, die Mutter, Corinna, die Tochter. Lauschen wir den beiden. Krobyle. Nun, Corinnchen, so hast du denn gelernt, dass es nichts so Erschreckliches darum ist, aus einer Jungfer eine Frau zu werden, wie du dir eingebildet hast. Der schöne Herr, der dich's gelehrt hat, hat dir auch zum Einstand nicht weniger als eine Miene dagelassen, wofür ich dir auf der Stelle ein schönes Halsband kaufen will. Tut das, liebes Mütterchen, und dass nur auch etliche Rubinen daran sind, wie an der Philänis ihrem. Es soll so schön sein, als du es nur verlangen kannst. Aber nun will ich dir auch sagen, mein liebes Kind, was du nun weiter zu beobachten hast und wie die Männer behandelt sein wollen. Denn wir haben nun einmal kein anderes Mittel, uns durch die Welt zu bringen, als dies. Weißt du nicht, wie kümmerlich wir uns diese 2 Jahre her seit deines seligen Vaters Tode haben behelfen müssen? Solange er lebte, fehlte es uns freilich an nichts. Er war ein Kupferschmied und hatte einen großen Namen in Piräus. Aber nach seinem seligen Ende fand ich mich gar bald gezwungen, die Zangen, den Amboss und den Hammer um 2 Minen zu verkaufen. Wir lebten davon, solange es reichen wollte, und seitdem sie aufgezehrt sind, hab ich Mühe genug gehabt, mit Weben, Zetteln und Spinnen kaum den notdürftigsten Unterhalt für dich und mich zu verdienen. Alles in der Hoffnung, der Mine, die ich soeben verdient habe. Warum nicht gar? Ich rechnete darauf, wenn du nur erst in dieses Alter gekommen wärst, würdest du imstande sein, mich wieder zu ernähren und dich selbst in hübsche Umstände zu setzen und Geld zu verdienen und dir schöne Kleider und Mägde zu deiner Bedienung anzuschaffen. Ich, Mutter? Was meinst du damit? Wie soll das zugehen? Dazu, Kind, brauchst du weiter nichts, als mit jungen Herren umzugehen, mit ihnen zu schmausen und für ihr bares Geld bei ihnen auf dem Sofa zu liegen. Wie die Tochter der Daphnis, die Lyra? So ungefähr. Aber die ist ja eine Hetäre. Dächte man nicht, was es wäre. Mach es wie sie, so wirst du auch so reich werden wie sie und viele Liebhaber bekommen. Was meinst du, Corinna? Siehst du nicht, wie groß die Anzahl der Hetären ist und wie man ihnen die Aufwartung macht und was sie für ein Einkommen haben? Hab ich nicht diese nämliche Tochter der Daphnis gekannt, ehe sie noch Mannbar war? Heilige Adrastea, wenn sie was anderes als Lumpen auf dem Leibe hatte. Nun siehst du, wie sie dahergeht, über und über in Gold und bunt gestickten Kleidern und 4 Mägde hinter ihr drein. Und wie kam denn die Lyra zu dem allen? Das will ich dir sagen, Kind. Vor allem hielt sie sich immer nett und reinlich in Kleidung und an ihrer ganzen Person. Sie war gegen jedermann freundlich, aber brach darum nicht alle Augenblicke in ein lautes Kichern und Lachen aus, wie du zu tun pflegst, sondern es war immer etwas Anmutiges und Anziehendes in ihrem Lächeln. Im Umgang mit den Mannsleuten, die zu ihr kamen oder sie zu sich rufen ließen, hielt sie zwischen schüchterner Zurückhaltung und unanständiger Frechheit den Mittelweg. Sie betrog keinen in seiner Erwartung, aber warf sich auch keinem in die Arme. Verdingt sie sich zu einem Gastmahl, so betrinkt sie sich niemals. Noch überfüllt sie sich mit Essen wie Leute, die keine Lebensart haben. sondern rührt alles nur mit den Fingerspitzen an, nimmt schweigend einen Bissen nach dem anderen, ohne sich beide Backen vollzustopfen. Und trinkt langsam, nicht auf einen Zug, sondern mit öfterem Absetzen. Auch wenn sie Durst hat, Mutter. Dann am meisten, Corinna. Auch hat sie nicht immer den Mund zum Reden offen, sondern spricht nicht mehr, als sich schickt, übt ihren Witz nie auf Unkosten eines Anwesenden und sieht keinen an als den, der sie gedungen hat. Das ist es, wodurch sie sich so beliebt macht bei ihnen. Und wenn man sich endlich zu Bette legt, wird sie nie die geringste Leichtfertigkeit oder Unanständigkeit begehen, sondern alles ist bei ihr bloß darauf angelegt, und das ist ihr einziges Bestreben, wie sie das Herz des Mannes, bei dem sie ist, gewinnen und einen wahren Liebhaber aus ihm machen wolle. Siehe, Corinna, das ist's, warum jedermann so gut von ihr spricht. Also brauchst du sie nur in diesem allen zum Muster zu nehmen, so werden auch wir glücklich werden. Machen wir einen Schnitt. Szenen einer Ehe.
Das berühmteste Ehepaar der griechischen Antike ist die Götterkönigin Hera und der Göttervater Zeus. Sie sind Ehe ebenso wie Geschwisterpaar. Sie herrschen gemeinsam auf dem Götterthron. Auf einer berühmten, um 510 v. Chr. Entstandenen Amphore des Nikoxenos-Malers in den Münchner Antikensammlungen ist ihre Hochzeit dargestellt. Beide thronen nebeneinander. Zeus hält Blitzbündel und Adlerzepter in den Händen. Die Götterbotin Iris bringt das Trankopfer für den Treueschwur der Eheleute dar. Aber ein solch einträchtiges Nebeneinander gibt es in dieser Ehe bei Weitem nicht immer. Zeus ist ein weltbekannter Schwerenöter mit unzähligen Liebschaften. Die Rache Heras ist nicht minder gefürchtet. Mit aller Macht versucht sie, seine Eskapaden zu verhindern. Zum Leidwesen der armen, von Zeus auserwählten jungen Frauen und deren Kinder. Sie werden wahlweise in eine Kuh verwandelt, wie die schöne Io, oder sie werden wie Dionysos, Sohn der Semele und des Zeus, jahrelang vom Zorn der Hera verfolgt.
Von der Antike ins 20. Jahrhundert. Kurt Tucholsky. Sie zu ihm. Ich hab dir alles hingegeben. Mich, meine Seele, Zeit und Geld. Du bist ein Mann. Du bist mein Leben. Du meine kleine Unterwelt. Doch habe ich mein Glück gefunden, sehe ich dir manchmal ins Gesicht. Ich kenn dich in so vielen Stunden. Nein, zärtlich bist du nicht. Du küsst recht gut. Auf manche Weise zeigst du mir, was das ist, Genuss. Du hörst gern Klatsch. Du sagst mir leise, wenn ich die Lippen nachziehen muss. Du bleibst sogar vor anderen Frauen in gut gespieltem Gleichgewicht. Man kann dir manchmal sogar trauen. Aber zärtlich bist du nicht. Oh, wärst du zärtlich! Meinetwegen kannst du sogar gefühlvoll sein. Mensch, wie ein warmer Frühlingsregen, so hüllte Zärtlichkeit mich ein. Wärst du der Weiche von uns beiden, wärst du der Dumme, Bube sticht, denn wer mehr liebt, der muss mehr leiden. Nein, zärtlich bist du nicht. Stoßseufzer einer Dame in bewegter Nacht. Der Teufel hol den schwarzen Kaffee. Wie viel Uhr mag's denn sein? Ich kann ja nicht schlafen. Und neben mir der alte Affe schläft immer gleich ein. Und ich kann nicht schlafen. Ich bin ja noch munter und plage mich und guck an mir runter und frage mich, sind das meine Beine oder sind das seine Beine oder sind das unsere Beine oder wie? Mensch, schlaf nicht, schlaf bloß nicht in Kompanie. Da liegen viele Zeitungsnummern und ein Buch übern Tanz. Was nützt es denn, wenn ich noch lese? Kann einer nämlich nicht entschlummern und der andere, der kann's, dann wird man so bäse. Sehe ich ihn so schlafen, dann will ich das auch. Und er stößt mir die Beine in meinen Bauch. Sind das meine Beine oder sind das seine Beine oder sind das unsere Beine oder wie? Mensch, schlaf bloß nicht, schlaf bloß nicht in Kompanie. Das ist die Hölle wie von Dante. Der Mann ist so roh. Die Decke ist immer die seine. Ich kipple ängstlich auf der Kante, mal so und mal so. Man denkt, man hat 700 Beine. Sehe ich mir so an, welcher Haarwuchs ihn ziert? Es wird Zeit, dass er sich mal die Beine rasiert. Sind das meine Beine? Oder sind das seine Beine? Oder sind das unsere Beine? Oder wie? Mensch, schlaf bloß nicht in Kompanie. Als kleine Mädchen, bunt bebändert, hatten wir einen Wunsch. Für die Nacht einen leiblichen Grafen. Inzwischen hat sich das geändert. Ich ziehe einen Flunsch. Ich kann ja zu zweien doch nicht schlafen. Ich wünsch mir nur eines. Aber das wünsch ich sehr. Ich möcht mal allein sein. Dann fragt ich nicht mehr, wem gehört denn, wem gehört denn, wem gehört denn das Bein? Lieben, ja, aber schlafen, allein. Für Mary. Gibst du dich keinem? Bist du nur blond und kühl? Demütigt dich ein starkes, heißes Gefühl. Wir sind allein. Jeder ist so vom anderen durch Weiten getrennt, dass er nicht weiß, wo es lodert und flammt und brennt. Wir sind allein. Selten nur springt ein Funke von Blut zu Blut, bringt zur Entfaltung, was sonst in der Stille ruht. Wir sind allein. Aber einmal kann es auch anders sein. Einmal gib dich. Und siehst du, dann wird aus zweien wir beide. Und keiner ist mehr allein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hiermit beenden wir unsere heutige Reise in die Antike. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast reinhört. Es verabschieden sich
Barbara Grese
und Astrid Find.
Das war Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Aus der Reihe Lesungen zur Antike. Für euch entwickelt und umgesetzt von Barbara Grese und Dr. Astrid Fendt.